Habsburger Basics Teil 1. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Reich Rudolf, raue Zeiten.
Ja, heute haben wir eine sehr besondere Folge für euch, also den ersten Teil einer besonderen Reihe.
Nee, man muss ja sagen, wir Kronleuchter, wir haben nur besondere Folgen und unsere Specials sind immer ganz besonders besonders.
Ja, aber heute gehen wir einmal back to the roots, wirklich Habsburger Basics und schauen uns an, wo kommt eigentlich die Habsburger Dynastie her, wie ist sie entstanden und das Ganze drumherum.
Genau, also die Idee dieser Reihe soll sein, dass wir die Basics der Dynastiegeschichte oder auch was dem Verständnis für unsere bisherigen Folgen, was dazu irgendwie notwendig ist, eben einmal extra darzustellen, weil wir und viele Historiker halt oft mit Begriffen um sich werfen und dabei eine gewisse Vertrautheit voraussetzen, die aber auch wieder von woher kommen muss. Und das ist halt so oft eine Sache, die wir bemerken, dass es halt dann doch nicht so ganz vorhanden ist. Darum eben möchten wir uns da jetzt so Fragen widmen wie, woher kommen die Habsburger, wovon und warum sind sie eigentlich Kaiser, wie wird man das überhaupt, was ist dieses Heilige Römische Reich, was ist Österreich, warum gibt es Habsis in Spanien und so weiter.
Ja,
und
generell so weiter. Diese ganzen Linien, die es da gegeben hat und Abspaltungen von der Familie.
Ja, also sagen wir so, mit dieser Reihe wollen wir es einmal ein bisschen den Tanzboden bereiten, auf dem wir sonst Walzer tanzen.
Ja, normalerweise handeln unsere Folgen ja immer von einer Person, auf die wir dann genau eingehen. Auch heute werden wir natürlich nicht darum herumkommen, auf bestimmte Personen einzugehen, aber generell wird das Ganze eher mehr überblicksartig und mehr ja, geschichtlich ablaufen.
Also so Basics, um den smoothen Einstieg und das smoothe Verständnis irgendwie zu erlangen, weil das ja auch ganz oft in der Schule
fehlt. Ja, der Geschichteunterricht ist ja doch schon länger her bei den meisten, wie bei mir.
Aber wäre in unserer Hörerschaft mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, viele machen es einfach nicht. Also ich habe jetzt das schon oft gehört, so ja, wir haben so ab der Oberstufe war irgendwie nur mehr Zweiter Weltkrieg im Geschichteunterricht. Aber genug des Tratsches. Wir haben das heute in zwei Teilen für euch. Die erste ist das Heilige Römische Reich und wie man darin Kaiser wird. Und der zweite ist Rudolf der Erste. Also, Teil 1, das Heilige Römische Reich.
Ja, bevor wir uns anschauen können, woher die Habsburger eigentlich kommen, müssen wir zuerst einmal schauen, wovon sie dann später Kaiser werden. Weil lang bevor es das Kaisertum Österreich, was ja 1804 entstanden ist, hat es das Heilige Römische Reich gegeben.
Und das hat natürlich nur bedingt mit dem Römischen Reich der Antike zu tun. Man beginnt vielleicht am besten die Geschichte davon mit Karl dem Großen, der im 8. und 9. Jahrhundert nach Christus das Reich der Franken zu seiner größten Machtfülle und Ausdehnung gebracht hat. Und dabei hat es eben so circa das heutige Westeuropa ohne die zu der Zeit muslimischen Iberischen Halbinsel und Süditalien erfasst.
Ja, und dieser Karl der Große war ein Verbündeter von Papst Leo III. Und ein Protektor Roms und vermeintlich auch der Christenheit. Und dieser Papst Leo krönt dann den Karl zum römischen Kaiser. Und es wird somit die Kaiserwürde des antiken Roms wiederbelebt. West-Roms, ja, wiederbelebt. Und das dann im Zuge der Translatio Imperii im Fränkischen Reich fortbesteht.
Und tatsächlich gibt es ja eine gewisse Kontinuität eben als ehemaliger Teil des antiken Römischen Reiches, eben besonders in den Städten. Das Wort Kaiser kommt übrigens auch von Caesar, das zeitgenössisch wohl mehr wie das Wort Kaiser, so vielleicht ein bisschen wienerisch, Kaiser, ausgesprochen wurde. Und ja, jedenfalls ist es dann eben so, dass eben mit dem Karl dieses römische Reich eben praktisch wiederbelebt worden ist, so in der Auffassung. Und nach dem Tod Karls gab es unter seinen Kindern und Enkelkindern eben Erbteilungen des Fränkischen Reiches und aus dem östlichen Teil geht sukzessive das Heilige Römische Reich hervor. Und dieses Reich umfasst eben den gesamten Raum zwischen Dänemark und dem Kirchenstaat der römisch-katholischen Kirche. Irgendwo darin liegt eben auch das Herzogtum Österreich. Und man muss auch sagen, dass im Gegensatz zum aus dem westlichen Teil hervorgegangenen Frankreich war das Heilige Römische Reich ein ethnisch sehr heterogenes Gebilde, hat dem deutschsprachige, italienischsprachige, slawischsprachige und andere anderssprachige Gebiete umfasst. Und eben eine nationalistische Vereinnahmung fällt also sehr schwer. Es hat auch in dem Bereich sehr lang gedauert mit der Herausbildung eines nationalstaatlichen Selbstverständnisses.
Und im Lauf des Mittelalters und der frühen Neuzeit bilden sich jetzt sehr starke regionale Herrscher in ihren Herzogtümern, Fürstentümern und so weiter heraus, wodurch sich das Heilige Römische Reich zu einem Verbund kleinerer und größerer Einzelstaaten entwickelt.
Das Heilige Römische Reich ist in einem Lehnsystem pyramidenförmig organisiert, das eben auf gegenseitigen Rechten und Verpflichtungen der einzelnen Stände gegenübereinander beruht.
Und an der Spitze des Systems steht jetzt eben der König, direkt unter dem Herrgott. Und von dieser Spitze ausgehend wird jetzt dann über alle Stufen der Gesellschaft hinunter bis zur Bauernfamilie belehnt.
Und dieser König kann dann vom Papst zum Kaiser erhoben werden. Womit dann auch der Anspruch einhergeht, der höchste weltliche Vertreter Gottes auf Erden zu sein. Also das weltliche Oberhaupt der Christenheit. Dementsprechend soll es auch nur einen Kaiser geben, auch wenn es natürlich in Byzanz bis zum Fall von Konstantinopel durch die Osmanen 1453 einen anderen, eben den oströmischen Kaiser, gegeben hat. Das ist eben dann das Zwei-Kaiser-Problem des Mittelalters, wo es dann ja auch oft so ein bisschen heißt, wenn der Karl der Große den anderen Kaiser, nämlich die Irene von Athen in Byzanz, eben geheiratet hätte, dann hätten wir das noch irgendwie lösen können. Ja, in der Neuzeit erfolgt dann die Verleihung des Kaisertitels des Heiligen Römischen Reiches sukzessive automatisch und es bedarf dann eben keinem Papst mehr dafür.
Ja, und wie wird man jetzt dann so ein König des Heiligen Römischen Reiches? Das hört sich ja alles ganz cool an. Aber jetzt wird's märchenhaft. Nämlich nach einer Idee vom Papst Urban IV. Im Jahr 1263 gibt es jetzt 7 Kurfürsten, die den König wedeln, also ihn küren. Darum heißen sie auch Kurfürsten.
Nicht, weil sie ständig auf Kur sind.
Und jeder von denen ist mit einer bestimmten zeremoniellen Funktion am Hof verbunden. Also wie ein Erzamt, wie es das auch heute noch in Großbritannien gibt. Und diese 7 Kurfürsten werden unterteilt in 4 weltliche Kurfürsten und 3 geistliche Kurfürsten.
Ja, also Menschen, die jetzt mit der christlichen Zahlensymbolik vertraut sind, werden jetzt ein bisschen hellhörig, so 4 weltlich und 3 geistlich und gemeinsam 7, also da merkt man sehr stark, wie das da geprägt ist, woher das kommt. Aber jedenfalls schauen wir uns einmal an, wer diese Kurfürsten sind oder mit welchen Positionen die einhergehen, genauer gesagt. Also.
Ja, beginnen wir mit den 4 weltlichen. Da gibt es den Herzog von Sachsen als Erzmarschall,
den Markgraf von Brandenburg als Erzkämmerer,
den Pfalzgraf bei Rhein als Erztruches
und der König von Böhmen als Erzmondschenk. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil er König in einem Königreich, aber ja, man merkt halt praktisch die exponierte Stellung von Böhmen praktisch als ein Königreich im Königreich unter Anführungsstrichen. Und diese Kurwürde, diese böhmische, wird doch schlussendlich die erbliche Kurwürde sein, die die Habsburger erlangen werden, wie sie eben auch die Maria Therese getragen hat.
Und der bedeutendste von diesen vier weltlichen Kurfürsten war der Pfalzgraf bei Rhein. Der hat nämlich die Rechtsgewalt über den König ausgeübt und hatte auch das Amt des Reichsverwesers inne.
Das sind die vier weltlichen Kurfürsten, die eben erblich sind. Und jetzt gibt es noch drei geistliche Kurfürsten. Und das sind
der Erzbischof von Mainz als Reichskanzler der deutschen Länder im Reich.
Der Erzbischof von Köln als Reichskanzler für die italienischen Länder im Reich.
Und der Erzbischof von Trier als Reichskanzler für die burgundischen Länder im Reich. Und auch da ist der bedeutendste von diesen geistlichen Kurfürsten der Erzbischof von Mainz, da er die Einberufungsgewalt des Wahlkollegiums innehatte und auch als letzter seine Stimme abgeben hat. Das heißt, er konnte dann die Wahl bei einer Stimmengleichheit mit seiner Stimme noch beeinflussen.
Genau. Also das ist die Festschreibung durch die Goldene Bulle von 1356. Dabei muss man sagen, wurde zwar durchaus eine mehr oder minder gängige Praxis festgeschrieben, sie versucht aber schon auch einen Idealfall zu konstituieren, sage ich mal, weil es gab und gibt immer wieder Aufweichungen davon, andere Einflüsse verschmelzen hin und her, wie man beispielsweise dann bei der Kurwürde von den Wittelsbachern sieht, neue Erzämter, bis dann im frühen 19. Jahrhundert eben mit der Bewegung, die Napoleon auf die europäische Bühne bringt, noch viele weitere Kurfürsten hinzukommen, welche aber dann kaum mehr zum Tragen kommen, weil das Reich 1806 aufgelöst wird.
Ja, und die Habsburger erschwindeln sich dann auch immer wieder ein bisschen was, nämlich auch im 15. Jahrhundert, also bevor die böhmische Kurwürde dauerhaft an sie fällt, da erschwindeln sie sich nämlich einen Titel, der so ähnlich aussieht wie ein Erzamt, nämlich den des Erzherzogs.
Eben mit der Fälschung vom Privilegium Maius.
Und im Endeffekt etabliert es sich aber dann so, dass die wichtigsten Häuser im Reich mit einer Kurwürde ausgestattet sind, nämlich
die Bettiner, die Welfen, die Hohenzollern, die Wittelsbacher und eben, wie gesagt, die Habsburger. Und die Kunst der Habsburger besteht jetzt also über Jahrhunderte immer wieder erneut in dieses Kaiser- oder Königsamt an der Spitze des Reiches gewählt zu werden, sodass es de facto erblich wirken mag. Erst die Kaiserwürde des 1804 ausgerufenen Kaisertums Österreich ist wirklich erblich und bedarf dann eben keiner Verhandlungen und keiner Zugeständnisse mehr an Kurfürsten. Okay, also das war jetzt vielleicht so ein bisschen viel Faktenwissen, aber das ist einmal so die grundsätzliche Weise, die man da irgendwie kennen muss. Und jetzt können wir uns anschauen, wie der Rudolf der Erste eben den Thron dieses Reiches erklommen hat.
Ja, wir befinden uns jetzt im 13. Jahrhundert und schauen uns jetzt an, wo die Habsburger überhaupt herkommen sind.
Passt. Also, 1245 wird der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Friedrich II., abgesetzt und verstirbt dann 1250. Er war ein ganz wichtiger Herrscher des Mittelalters, König von Sizilien, grundsätzlich sehr stark in Italien verankert. Gibt da so witzige Anekdoten aus heutiger Perspektive, wie dass er einen Kreuzzug geführt hat, obwohl er aus der Kirche exkommuniziert war und so weiter. Nach seinem Tod kommt das Reich dann aber eben nicht mehr zur Ruhe und es bricht die Zeit des Interregnums an, in der die Mächtigen des Reiches eben miteinander in Konkurrenz treten. Und ja, das Königtum, das erwählte Königtum, ja, sich nicht so stark durchsetzen kann. Von Erhebung zum Kaiser braucht man gar nicht reden.
Ja, und im Jahr 1272 stirbt dann der letzte gekrönte König, nämlich Richard von Cornwall. Und auf den Drängen vom Papst Gregor X. entscheiden sich dann die Mächtigen, dass jetzt einmal Ruhe im Reich einkehren soll.
Der Papst macht dann zwar seinen Einfluss wenig geltend und überlässt den Kurfürsten die Entscheidung, aber es muss eben auch ein Kandidat gefunden werden, der der römischen Kurie nicht zuwider ist und auch unter den Kurfürsten passend ist.
Ja, und der Papst droht dann quasi jetzt unter Anführungszeichen ein bisschen, dass er jetzt dann einen,
Tut's weiter.
ja, dass er jetzt selbst einen Kandidaten dann ernennen, wird, wenn sie sich nicht einigen.
Und die Entscheidung fällt dann eben schließlich auf Rudolf, Graf von Habsburg, den Mann der Gertrud von Homberg. Und der war ein Herrscher von regionaler Bedeutsamkeit, wie man so schön sagt, aber jetzt keine große, wichtige Figur im Reich.
Ja, also er war dann im Endeffekt so ein bisschen Kompromisskandidat. Und der Bischof bei Basel soll bei der Wahl Rudolfs ausgerufen haben: Lieber Gott, halte deinen Thron fest, sonst wird dieser Rudolf ihn dir nehmen. Ob das schon eine Vorwarnung war?
Ist optimistisch auf alle Fälle unterwegs. Jedenfalls das Haus von Rudolf, die Habsburger, hat seine Wurzeln im Elsass, im heutigen Frankreich, und stammt vermeintlich von einem Guntram dem Reichen ab. Der hat wiederum einen Enkel namens Radbot, was man sagen muss, ein ziemlich geiler Name ist, der dann im 11. Jahrhundert im Aargau, der heute in der Schweiz liegt, die Habichtsburg errichtet. Habichtsburg oder kurz?
Habsburg.
Genau.
Und die Mutter von Rudolf, die Heilwig, die Gräfin von Kyburg, hat die Herrschaft von der Grafschaft Kyburg ausgeübt, die auch nicht ganz so unwichtig war. Nämlich hat sie die Herrschaft für ihre minderjährige Erbin, die Anna von Kyburg, ausgeübt. Und das Ganze ist dann durch eine Eheschließung im Jahr 1273 vollständig an die Habsburger gefallen.
Also das ist so ein bisschen der Hintergrund jetzt von den Habsburgern. So, der Rudolf war zu seiner Wahl zum König bereits 55 Jahre alt und hat mit erheblichem Widerstand von machtvollen Figuren auf der europäischen Bühne rechnen müssen. Wie beispielsweise durch Philipp III., den König von Frankreich, der selbst die Funktion angestrebt hat, oder dem letzten noch lebendigen Gegenkönig aus der Interregnumszeit, nämlich den Alfonso von Kastilien, der aber in Spanien sitzt und kaum eine Machtbasis im Reich hat.
Um jetzt dann seine Position ein bisschen abzusichern und einen künftigen Einfluss zu gewährleisten, verheiratet der Rudolf bereits am Tag seiner Krönung zwei von seinen Töchtern mit den Kurfürsten, und die später werden dann auch Ehen mit den Nachfolgern zwei weiterer Kurfürsten arrangiert. Und ja, dann kommen wir halt wieder dazu, dass nach einer gewissen Zeit alle irgendwie miteinander verwandt waren.
Alles die Schwiegersöhne vom Rudolf dann. Und ja, man merkt also, dass die Habsburger eben schon früh erfolgreich Heiratspolitik betrieben haben.
Nicht erst seit der Maria Theresia.
Ja. Aber es gibt auch Beef im Reich.
Nämlich mit einem übergangenen Kurfürsten. Der Ottokar II., der übermächtige König von Böhmen, der hatte sich nämlich das Amt selbst für sich erhofft, aber es wurde ihm vorenthalten, damit er selbst nicht so mächtig wird.
Und jetzt stellt er die Königswahl vom Rudolf in Frage.
Wahlanfechtung, würde man heute so sagen.
Erinnert, dass man damals nicht wirklich gefochten hat.
Ja.
Spoiler. So, Jetzt kommt erstmals Österreich ins Spiel. Der Ottokar ist nämlich 20 Jahre davor mit der 30 Jahre älteren Margarete verheiratet worden, die eben die Erbin aus dem Haus Babenberg war. Und durch sie hält er eben die Herzogtümer Österreich und Steiermark.
Weil sie im Jahr 1266 verstorben ist. Ja.
Zusätzlich regiert er auch Kärnten und Krain, das ihm durch einen Erbvertrag mit dem Ulrich III. Von Kärnten, also ein Spanheimer, und der war dann eben auch verwandt mit den Premisliden, also mit dem Geschlecht vom Ottokar und den Babenbergern von der Margarete. Und über diesen Erbvertrag fällt es eben dem Ottokar zu. Also hält er auch jenseits von Böhmen eine gute Machtbasis. Er lässt sich also getrost auf den Konflikt mit dem Rudolf ein.
Und der Rudolf, der jetzt als König des Reiches so der Lehnsherr vom Ottokar ist, entzieht ihm jetzt im Zuge dessen die vom Tommy genannten Herzogtümer. Und in den kriegerischen Auseinandersetzungen stellt sich jetzt beispielsweise der Adel von Steiermark, Kärnten und Krain hinter dem Rudolf.
Der Ottokar wird dann bei der Schlacht von Dürnkrut und Jedenspeigen, also das klingt alles sehr exotisch, ist aber alles in Niederösterreich, aber eben auch genannt die Schlacht auf Marfeld, wenn es leichter über die Lippen geht.
Ich glaube, das ist noch viel ein Begriff.
Schlacht auf dem Marfeld?
Ja, da hat es nämlich, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll.
Ich erzähle.
Da hat es nämlich, ich kann mich erinnern, wie, im Geschichtsunterricht hat unsere Geschichtelehrerin erzählt, auf dem Marfeld ist so viel Blut verflossen, deswegen ja. Ist es jetzt so ja,
fruchtbar
und weil das ganze Eco-Gemüse angebaut wird. Deswegen ist mir das immer noch ein Begriff.
Ja, also Leute, schaut, was in eurem Tiefkühlgemüse alles drinnen ist.
Mit was es gedüngt ist.
Ja, wo waren wir jetzt? Genau. Und da am Marfeld wird dem Ottokar besiegt und vom Rudolf wird ihm nur Böhmen und Mähren überlassen. Der Rudolf belehnt nämlich seine Söhne mit den Herzogtümern Steiermark und Österreich. Muss man so sagen, Österreich, also Oberösterreich, Niederösterreich inklusive Wien. Also diese werden eben dabei nicht zusammengelegt zu einem Dingsel, sondern unterschiedliche Söhne kriegen eben das. Und Kärnten fällt an die Grafen von Tirol, die Meinhardiner, welche auch an der Seite von Rudolf gestanden sind. Im 14. Jahrhundert werden dann aber auch Kärnten, Krain und später Tirol an die Habsburger fallen. Kennt ihr die Geschichte, Margarete Maultasch und so weiter.
Und der Ottokar wird dann im Jahr 1278 von den Feinden ermordet.
Die Königs- bzw. Kaiserkrone wird aber vorerst nicht dauerhaft bei den Habsburgern verbleiben, sondern die wird zwischen mehreren Häusern hin und her wandern. Insbesondere dem Haus Luxemburg oder Limburg-Luxemburg hat jetzt nichts mit der heutigen Dynastie von Luxemburg zu tun, aber auch dem Haus Wittelsbach. Und erst als die Luxemburger mit Kaiser Sigismund im Mannesstamm aussterben, dessen mächtige Erbtochter, die Elisabeth von Luxemburg, dann bei den Habsburgern eingeheiratet hat, gelingt es den Habsburgern mit deren Ehemann Albrecht II. Dauerhaft den Platz an der Spitze des Reiches einzunehmen. Das war 1438.
Fun Fact! Mit dem Erbe der Elisabeth von Luxemburg kommen dann auch erstmals die Königswürden von Böhmen und das außerhalb des Heilig-Römischen Reiches liegende Ungarn mit Kroatien an die Habsburger, auch wenn sie die dann noch nicht dauerhaft halten werden können.
Die Aufteilung der österreichischen Erblande der Habsburger wird dann übrigens erst 1490 ein Ende finden, nachdem die albertinische Linie der Habsburger ausstirbt. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts ist übrigens auch die rudolfinische Linie inklusive der Neukyburg-Linie ausgestorben, nachdem ja auch dort in ganz viele Herrschaften an die Eidgenossen, an die Schweizer Eidgenossen gefallen sind. Und das gesamte Erbe des Hauses kommt eben nun in der leopoldinischen Linie zusammen, aus welcher dann Kaiser Friedrich III. Und Maximilian I. stammen. Diese beiden werden dann auch der Ausgangspunkt unserer nächsten Folge sein, in der wir uns dann anschauen, wie dann die Habsburger sukzessive um die Welt gegangen sind und warum die in Spanien waren.
Ja, warum eigentlich?
Ja, warum eigentlich?
Also wir hoffen, dass euch jetzt der erste Teil unseres neuen Formats gefallen hat.
Vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen hat.
Ja, um vielleicht jetzt einmal so einen generellen Überblick über das Ganze zu bekommen. Was, wie, wo, warum und so weiter. Und ja, die nächsten Teile werden hoffentlich nicht so lange auf sich warten lassen.
Nein, also ihr hört auch, dass wir neue Mikros haben. So, also das ich finde, das Sprechen ist noch ein bisschen ungewohnt und ein bisschen anders. Das
ja, wir müssen uns erst gewöhnen, aber...
Die Kommunikation zwischen uns ist auch eine andere. So.
Ja, so von weit entfernt.
Ja, so, das ist, also ich vermisse die Anna direkt, so mit diesen 2 Meter, die da dazwischen liegen.
Aber nein, Domi.
Eigentlich schon.
Oh.
Oh. Bilder zur Folge wird es natürlich wie immer auf Instagram und auf Facebook geben. Könnt ihr euch die Leute noch ein bisschen besser vorstellen? Vor allem, ob der Rudolf wirklich schon ein Habsburger Kinn und eine Habsburger Lippe gehabt hat, wie es dann später geheißen hat. Who knows? Und?
Ja, und wenn euch die Folge oder auch unsere anderen Folgen bisher gefallen haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Und zwar ist das möglich über paypal.me/diekronleuchter. Da könnt ihr uns einfach ein Trinkgeld eurer Wahl zukommen lassen, ist aber natürlich kein Muss. Wir werden weiter Folgen für euch machen und genauso viel Spaß dran haben. Aber es ist für uns natürlich auch ein bisschen eine Möglichkeit zu sehen, was euch gefällt, ob es euch gefällt und so weiter. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen drüber.
Ja, jedenfalls. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Wie ist das auch heute noch in Großbritannien? Ich kann das nicht sagen.
Geht das?
Und nicht so viel zu rascheln mit den Zetteln und dem Kugelschreiber in deiner Hand.
Halalalala.
Da fühlt sich jemand nicht angesprochen.
Aber
bitte, du setzt mal den Kuli weg. Das kann er nicht.
Und sie heißt wirklich Heilwig.
Cooler Name.
Ja. Ich finde, es sollte viel mehr so, weißt du, die Leute jetzt damit ihre Retro-Namen, gell?
Ja, das sind so, eigentlich gar nicht Retro.
Genau. So, es nennt niemand sei Tochter Kim Burgis oder Radegund oder so.
Kunigunde.
Ja.
Ja.
Wie geil wäre das? Wenn jemand von euch das Kind Claude Burger oder Radegund nennt, die werden von mir einklären auf ein Getränk.
Meldet euch beim Domi mit dem Nachweis der Geburtsurkunde.
Geburtsurkunde und Taufschein.
Und Taufschein.
Westroms. Grüß dich.
Hallo.
Ja, wir sind gerade am Podcast aufnehmen. Nicht einmal Pizza gibt es dort.
Da sind wir die toskanischen Habsburger.
Weinsaufen. Das ist noch immer meine persönliche Theorie. Der einzige Grund, wieso der Franz Stephan die Toskana irgendwo Weinsaufen.
Wegen Wein.
Weinsaufen, das ja. Boah, ich mache jetzt der Onlyfans und nenne mich der raue Rudolf.
Okay, ich weiß einen Satz.